Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Herzlich willkommen zur dritten Staffel des WBS-Podcasts. In den nächsten Monaten soll es sich schwerpunktmäßig um das Thema im Wachstum drehen. Und den Anfang macht das folgende Gespräch mit Dr. Benjamin Berlemann, der als Endokrinologe und Diabetologe am WBS-Zentrum in Duisburg arbeitet. Wir beide sprechen darüber, was sich hormonell im Wachstum verändert, über vorzeitige Pubertät, Risiken von Adipositas und Diabetes, über Hyperkalzämie und Empfängnisenthütung und vieles andere mehr. Ich möchte Sie, dich ermuntern, mir Rückmeldungen oder auch Fragen zu schicken, entweder per Instagram oder per E-Mail an wbs-forschung@hszg.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Ansonsten ja, hast du ja vielleicht auch Themenvorschläge, die dir unter den Nägeln brennen, oder du hast Erfahrungen, die du gerne hier im Podcast teilen möchtest. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über positive Bewertungen des Podcasts. Und damit geht es jetzt auch schon los mit dem Gespräch. Viel Spaß dabei.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast, auf den ich mich schon sehr lange freue, weil wir haben schon lange versucht, einen Gesprächstermin zu verabreden und endlich ist es soweit, ist der Dr. Med. Benjamin Berlemann, der Endokrinologe ist und Diabetologe und am WBS-Kompetenzzentrum in Duisburg arbeitet und ansonsten noch Familienvater ist und Tennisspieler und noch 100.000 andere Sachen kann und auf den ich mich deswegen sehr, sehr freue, mit ihm über all diese Themen zu sprechen. Herzlich willkommen, Benjamin.
Lieber Ingolf, vielen Dank. Ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Ich bin schon ganz aufgeregt. Mein erster Auftritt. Und wir werden das bestimmt gut hinkriegen.
Ja, wir werden es ganz bestimmt hinkriegen. Und bevor wir jetzt über die großen WBS-Themen sprechen, also gehe davon aus, dass es doch sehr viel um Hormone gehen wird und Knochen und Schilddrüse und Wachstum und Pubertät und Adipositas, reden wir doch mal über ein paar private Sachen von dir zum Einstieg und fangen wieder damit an, was denn für dich so ein ganz typisches Geräusch ist aus deinem Arbeitsalltag vielleicht?
Also das Telefonklingeln ist sehr typisch und das Anklopfen an die Tür. Und es ist eigentlich immer völlig irrelevant, ob ich sage, ja bitte. Die Tür geht immer auf, egal ob da ein rotes Schild steht oder nicht. Das ist sowas, was mich tagtäglich begleitet. Und manchmal träumt man sogar nachts davon, vor allem vom Telefonklingeln.
Wie geht denn die Telefonklingeln?
Das willst du nicht hören, wenn ich dir Telefonklingeln vormache. Aber es ist tatsächlich so ein ganz klassischer Standardton, den man auch im Alltag häufiger mal begegnen kann. Und das macht dann schon nervös, weil man sucht sofort nach seinem Decktelefon und sagt so, ah, wer will denn jetzt schon wieder was? Und das macht ein bisschen Unruhe.
Jetzt, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch und du hattest zu mir gesagt, dass du heute, gestern ein wichtiges Tennisspiel hattest. Wie ist denn deine, Stimmung heute? Wie ist das Spiel gelaufen?
Also meine Stimmung ist ausgezeichnet, nachdem es erst drohte, zum Fiasko zu werden, weil es vorgestern Nacht sehr viel geregnet hat hier im Ruhrgebiet. Und deshalb das Turnier eigentlich ausgefallen ist. Ich mich aber mit dem einen Gegner vereinbaren konnte, trotzdem zu spielen, und es ist für mich durchaus günstig gelaufen, möchte ich mal sagen. Deswegen bin ich heute bester Stimmung.
Ja, wunderbar. Dann herzlichen Glückwunsch dazu auch nochmal von meiner Seite und würde jetzt dich mal fragen wollen, Endokrinologe erstmal, was ist das? Und gleich die Frage hinterher, hast du da schon als Kind davon geträumt, Endokrinologe und Diabetologe zu sein? Wie kommt man denn auf so ein Arbeitsfeld?
Das ist tatsächlich eine lustige Frage. Also man muss das ja so ein bisschen trennen voneinander. Dass ich Kinderarzt werden wollte, das stand eigentlich schon immer fest. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass meine Mutter mich auf dem Weg in den Skiurlaub irgendwann mal gefragt hat, Junge, was möchtest du eigentlich später mal machen? Und ich habe spontan an meinen eigenen Kinderarzt gedacht. Es war so der einzige, dem ich immer vertraut habe, außerhalb unserer Familie. Warum, weiß ich nicht. Aber der hatte so eine verbindliche Art. Der Dr. Remin war das. Und da habe ich gesagt, Kinderarzt. Und von dem Moment an war das klar, dass ich das werden möchte. Aber Richtung Diabetologie und auch Endokrinologie bin ich gekommen, weil ich in Oberhausen, wo ich angefangen habe zu arbeiten und meine Weiterbildung zum Facharzt zu machen, habe ich eine sehr nette Kollegin gehabt, die von Anfang an mit mir ganz gut zurechtkam. Und die hat meinem damaligen Chef gesagt, der Herr Berlemann, der möchte unbedingt in der Diabetes- und Endoambulanz mitmachen. Das hatte ich noch nie vorher gesagt, habe ich auch noch nie vorher drüber nachgedacht. Und im Treppenhaus hat er mich dann gefragt, ich glaube, da war ich 6 Wochen in Oberhausen, hat er gesagt, Herr Berlemann, ich habe gehört, Sie wollen so gerne in der Ambulanz mitarbeiten. Und ich fand das schon spannend, aber ich hatte ja überhaupt keine Idee, was mich da erwartet. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, und schwupps war ich Endokrinologe, beziehungsweise in der Diabetesambulanz. Zum ersten Teil der Frage, was ist Endokrinologie? Ja, es dreht sich alles um Hormone und Hormone sind Botenstoffe im Körper. Und ich versuche meinen Patienten und vor allem auch den Eltern immer klarzumachen, was das eigentlich bedeutet, weil wir Ärzte ja immer so besonders kluge Begriffe benutzen. Und Endokrinologie kann man wie alle anderen Dinge ganz gut ins Deutsche übersetzen. Da heißt es dann die Lehre der inneren Drüsen. Aber das hilft ja den meisten auch nicht so richtig. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, das als WhatsApp-Nachrichtenvermittlung zu erklären. Möchtest du das auch kurz hören?
Oh ja, ja, ja.
Also ich versuche das immer so zu sagen, die meisten Patienten haben ja selber ein Handy und die Eltern in der Regel auch. Und dann frage ich immer, habt ihr auch WhatsApp? Und das bejahen fast alle. Und wenn ich dann sage, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn du deiner Mama eine Nachricht schicken willst, brauchst du ein Handy, du brauchst eine App und du musst schreiben können. Und die Mama braucht auch ein Handy, braucht auch die App und die muss lesen können. Und dann braucht ihr noch Internet, damit es von A nach B geht. Und so könnt ihr euch Botschaften schicken. So könnt ihr sagen, boah, ich muss hier raus aus der Sprechstunde, der Berlemann erzählt wieder so viel, rette mich. Und damit das funktioniert, ist dieses Setting nötig. Und so ähnlich ist das im Körper auch. Manche Teile des Körpers, sogenannte Drüsen, können anderen Teilen des Körpers, anderen Organen Botschaften schicken. Da sitzt natürlich niemand mit einem kleinen Handy und schreibt Nachrichten. Aber diese Drüsen können eben Stoffe herstellen und die sind sowieso Postkarten, die durch den Körper fließen. Und die gehen dann auch nicht durchs Internet, sondern die werden in die Blutbahn geschickt und dann im Körper verteilt. Und die können tatsächlich diese Botschaften nur an einem ganz bestimmten Ort ankommen und andocken und da diese Botschaft übermitteln. Und diese Botschaften, die da verschickt werden, die nennen wir Hormone. Und diese Hormone, die kann man deswegen auch ganz gut im Blut abfangen und untersuchen, weil die da ja durchschwimmen. Und dann kann ich gucken, gibt es zu viele davon, gibt es zu wenig von diesen Botschaften oder sind die vielleicht falsch zusammengebaut oder können die gar nicht richtig übersetzt werden. Und mit diesem ganzen Kram, damit beschäftige ich mich.
Dann komme ich doch gleich schon mal zur WBS-spezifischen Frage, die ja vermutlich die meisten interessiert, die hier zuhören. Gibt es Besonderheiten unter Bedingungen des WBS und welche sind das jetzt in Bezug auf die Hormone?
Was meinst du genau mit Besonderheiten? Also besondere Organsysteme, die häufiger Probleme machen?
Ja, ne, also die Frage ist ja, gibt es da etwas, worauf Eltern besonders achten sollten?
Also ich glaube, das Feld der Endokrinologie und der Hormone ist so weit, dass man jetzt, wenn man einmal alle Systeme abklappern würde, man immer alle möglichen Dinge finden kann. Es gibt ein paar Sachen, die sind ein bisschen häufiger bei Menschen mit WBS als bei Menschen, die kein WBS haben. Es gibt aber auch viele Sachen, die sind eben nicht häufiger. Das, was ich immer sagen würde, wäre, man sollte auf all das achten, was sich plötzlich verändert und wo ich das nicht willentlich passiert. Das heißt, wenn ich merke, dass beispielsweise ja der Antrieb, etwas zu unternehmen, plötzlich viel weniger geworden ist oder ich plötzlich ganz viel Durchfall habe, was ich vorher nie hatte oder ich mit Kopfschmerzen zu kämpfen habe oder Herzrasen. All das kann Ausdruck sein dafür, dass hormonell ein Problem da ist und um das erstmal in die richtigen Schubladen zu schieben und zu überlegen, woran das liegen kann, Dafür sollte jeder einen guten Hausarzt haben, dem er vertraut und dem er diese Symptome dann erstmal schildert oder vielleicht auch einem Angehörigen, den er besonders gern hat, wo er weiß, der kann das für mich dann auch weitergeben, damit man das dann durchleuchten kann und nicht immer direkt das Blaulicht auf den Kopf zieht und denkt, oh Gott, da muss irgendwas Schlimmes hinterstecken, denn meist steckt gar nichts dahinter.
Dann würde ich mal anfangen oder fragen nach dem Thema der Hyperkalzämie, weil das ist ja historische Seen mit der Ausgangspunkt gewesen, ne, für Williams-Beuren, für die Erstbeschreibung des Williams-Beuren-Syndrom, das bei den Kindern ja aufgefallen ist nach der Geburt, ne, dass sie eine besondere Sichtform haben. Und gleichzeitig war ja doch dieses Thema Hyperkalzämie da ganz präsent. Vielleicht kannst du da kurz dazu sagen, was ist Hyperkalzämie und ist das eigentlich heute noch ein Thema oder inwiefern ist es ein Thema?
Also erstmal muss man bei diesen ganzen Begriffen sich immer klar machen, Hyper heißt viel, Hypo heißt wenig und Kalz steht für Calcium und Ämie im Blut, also zu viel Calcium im Blut. Das ist das, was tatsächlich initial bei Patienten mit einigen sonstigen auch morphologischen Auffälligkeiten gesehen worden ist. Und darüber ist das WBS ja, sagen wir mal, erst in den Fokus geraten, dass es da vielleicht einen Zusammenhang geben könnte. Heute wissen wir, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Menschen mit WBS sind, die eine Hyperkalzämie haben. Das sind, nach Datenlage sind das nur ungefähr 6%, die...
Das ist aber wirklich sehr wenig, ne?
Genau, und die haben klassischerweise diese Probleme auch in den ersten 2 Lebensjahren. Und danach löst sich das Problem nach und nach auf. Und diese Menschen fallen besonders, oder diese Babys und kleinen Säuglinge fallen auf, dadurch, dass die häufiger mit Erbrechen, mit schlechtem Trinkverhalten und zu einer Übererregbarkeit auffallen können. Wobei man sich gerade bei der Übererregbarkeit auch heute vielleicht fragen darf, liegt das wirklich am Calciumspiegel oder liegt das am Grundproblem des WBS, das da vielleicht schon ein bisschen mit reinspielt. Letzten Endes ist es also ein Problem, dass man anfangs einem vielleicht häufiger begegnet, vielleicht auch manchmal der Türöffner überhaupt für die Diagnose WBS ist, aber im weiteren Lebensverlauf eigentlich keine so wahnsinnig große Rolle spielt.
Okay. Und wie wird das dann, oder inwiefern drückt sich das aus? Weil das ist schon gesagt, mit Essensschwierigkeiten, aber wird das standardmäßig gemessen oder bei Kleinkindern schon? Oder wie fällt das eigentlich auf?
Also es wird nicht standardmäßig gemessen. Wenn ich ganz früh schon weiß, dass ein Kind ein WBS hat, ein kleiner Säugling, dann würde ich da sicherlich in den ersten Lebensjahren einmal ein bisschen häufiger drauf gucken. Aber wenn ein Kind beim Kinderarzt vorstellig wird und der sagt, boah, das Kind trinkt schlecht, gedeiht schlecht, ich weise das in die Klinik ein oder ich untersuche mal das Blut, da gehören Elektrolyte und Calcium ist eines davon, immer mit dazu. Und dabei würden diese Kinder dann tatsächlich schon bei einer ersten Analyse auffallen, dass da was nicht stimmt. Ein hohes Calcium sieht man eben selten. Und so würden wir dann des Problems gewahr. Aber gescreent oder so wird darauf nicht.
Und dann würden die Kinder dann bestimmte Medikamente bekommen oder Vitaminpräparate oder was würdest du ihnen empfehlen?
Also wenn das wirklich so ist, dass die Kinder symptomatisch sind, dann gehören die in die Klinik und dann muss man die in der Klinik vernünftig einstellen und einfangen. Das ist anfangs mit Infusionen nötig. Es gibt Medikamente, die man geben kann. Aber das muss man tatsächlich in einem stationären Setting dann herausfinden, was ist bei wem notwendig. Man kann natürlich auch über Ernährung einiges machen. Man kann versuchen, dann ein bisschen kalziumsparend quasi die Nahrung auszuwählen, die man den Kindern gibt. Und tatsächlich hat man immer Sorge davor, dass wenn zu lange zu viel Kalzium im Blut rumschwimmt, es zu einer sogenannten Nephrokalzinose kommen kann, dass sich also Kalzium in den Nieren ablagert. Unserer Erfahrung nach löst sich das Problem im weiteren Lebensverlauf dann aber wieder, weil eben dieser hohe Kalziumspiegel, ohne dass wir wirklich wissen, wo es herkommt, am langen Ende sich auch wieder normalisiert.
Ja, ich bin ja medizinischer Laie, aber irgendwie Kalzium hängt für mich mit Knochen zusammen. Kenne ich aus der Milchwerbung oder aus dem, wo sonst wohl gepusht wird. Es gibt ja auch Frage, gibt es Dinge, die unter Bedingungen vom WBS jetzt besonders sind beim Thema Knochen? Knochenbau, brechen die sich eher die Knochen oder sind die stabil oder sind die zu fest oder gibt es da irgendwas?
Nee, also was ganz Besonderes gibt es da eigentlich nicht. Das Entscheidende, wie bei allen Kindern, ist, dass genug Kalzium zugeführt wird, dass die Kinder einen vernünftigen Vitamin-D-Haushalt haben. Das heißt, ein Kind, das keine Hyperkalzämie hat, mit WBS soll genauso Vitamin D bekommen wie andere auch, weil Vitamin D wichtig ist zur Aufnahme von Kalzium aus der Nahrung. Und tatsächlich spielt das alles, auch ein vernünftiger Vitamin D und Kalziumspiegel spielt eine große Rolle bei der Festigkeit von Knochen. Und wir brauchen das Kalzium, um eben im Wachstum die Knochen schön stabil zu halten und länger werden zu lassen, dass sie vernünftig in die Länge wachsen können. Und da gibt es eigentlich keine besonderen Dinge, die beim WBS jetzt gravierend anders sind, als wenn man keinen WBS hat.
Jetzt hattest du schon gesagt, Thema Wachstum. Jetzt ist ja so, dass doch manche Eltern oder die Literatur sagt, dass die Kinder und Jugendlichen oder auch Erwachsene eher kleiner sind jetzt im Schnitt. Und vielleicht kannst du dazu ein bisschen sagen, warum ist das eigentlich so und gibt es auch da etwas, wo du sagen würdest, wann Eltern vielleicht aktiv werden sollten, um da auch nochmal medizinische Hilfe aufzusuchen?
Ja, das ist quasi meine Haupttätigkeit in unserer Endoambulanz, die Kinder mit WBS zu beurteilen, was die Körperendlänge angeht. Wir wissen, dass Menschen mit WBS ungefähr 10 Zentimeter kleiner bleiben als Menschen ohne WBS der gleichen Eltern. Hintergrund ist, dass die Familien erleben, die Kinder kommen früher in die Pubertät und die Kinder haben eine viel schneller ablaufende Pubertät, so dass die Zeit, in der man eigentlich ja nochmal einen sehr schnellen und ja kräftigen Längenzuwachs hat, für diese Menschen deutlich kürzer ist. Das heißt, wenn meine Pubertät normalerweise vielleicht 3 bis 4 Jahre dauert, habe ich in diesen 3 bis 4 Jahren noch eine ganze Menge an Längenwachstum, was ich schaffe. Wenn aber die Pubertät früher eintritt und schneller vorbei ist, dann fehlen mir 2 Jahre Längenwachstum und das sind dann schnell 10 Zentimeter, die mir am langen Ende fehlen. Das ist auch geschlechtsunabhängig, das heißt, das gilt für Männlein wie Weiblein. Ganz besonders spannend ist es, dass 20% aller Mädchen mit WBS tatsächlich deutlich zu früh in die Pubertät kommen und dadurch also auch noch schneller als andere.
Benjamin, kannst du mal kurz sagen, was heißt deutlich zu früh? Also wann war das der typische Alter, wann man in die Pubertät kommt?
Da erschrecken sich die meisten Eltern. Das ging mir auch so, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, weil ich ja auch eine Tochter habe. Mädchen mit... Also ohne WBS vor dem 8. Lebensjahr sollten die nicht erste Pubertätszeichen zeigen. Wenn man jetzt einen Papa fragt, sagt er sicherlich, Entschuldigung, aber 8,5 ist mir auch viel zu früh. Wäre mir auch so gegangen, hätte ich auch so empfunden. Aber medizinisch sagt man, nach dem 8. Lebensjahr darf das sein. Beim WBS wäre man ein bisschen offensiver damit zu sagen, 8,5 ist eigentlich zu früh. Weil wir ja eben wissen, die Pubertät geht dann auch rasend schnell. Und nach Beginn der ersten Pubertätsentwicklung, der ersten Pubertätszeichen, die ich sehen kann, mit zum Beispiel 8,5, habe ich dann vielleicht nur noch 1,5 Jahre, bis es dann zur ersten Regelblutung kommt. Und das ist bei anderen Mädchen ein deutlich längerer Zeitraum, der dann auftritt.
Ne? Was sind denn die ersten Anzeichen?
In der Regel ist es das Brustdrüsenwachstum, also dass die Brustwarze sich abhebt aus dem Niveau der Brust. Und dann viele beschreiben auch schon Wesensveränderungen, dass so ein bisschen mehr Instabilität tatsächlich auftritt. Andere sagen, boah, der Schweiß riecht aber anders als vorher. Das kennen wir so gar nicht. Vorher konnte er sich anstrengen und hat geschwitzt und da konnte ich nichts riechen. Und tatsächlich dann auch Schambehaarung, die auftreten kann, oder Achselbehaarung. Das ist das, was oft auch so mit als erstes auftritt. Das Problem ist, das ist individuell unglaublich unterschiedlich, was als erstes auftritt. Und tatsächlich haben die Eltern meist ein sehr gutes Radar dafür, wenn sich im Verhalten etwas gravierend ändert. Und man sagt, boah, was ist denn jetzt passiert? Es war doch immer alles so fröhlich und freundlich und so harmonisch und jetzt auf einmal sind Widerstände da. Das ist so der erste Marker, wo man vielleicht mal genauer hingucken sollte.
War das angedeutet, bei Jungs und Mädchen ist es ähnlich oder gibt es da doch aus deiner Erfahrung oder nach deiner Erfahrung einen Unterschied?
Also grundsätzlich, Jungs sind 2 Jahre später dran. Das sieht man auch so ein bisschen in der allgemeinen Bevölkerung. Mädchen sind ja so in den ersten Jahren, wenn die in die Schule kommen, eher die größeren als die Jungs. Und dann kommen die irgendwann in die Pubertät und hinten raus holen die meisten Jungs, was das Wachstum angeht, auf und überholen die Mädels noch, weil die eben dann ungefähr 2 Jahre später in der Pubertät sind und auch 2 Jahre länger wachsen. Das ist so einer der Gründe. Das zweite ist, es gibt tatsächlich beim WBS einen erheblichen Unterschied. Auch da sehen wir, dass die Jungs ungefähr 2 Jahre später sind. Und aus Gründen, die wir nicht kennen, kommen Jungs mit WBS nicht häufiger in so eine deutlich vorzeitige Pubertät, aber 20% der Mädchen eben schon. Das ist so eine spannende Geschichte, die man sicherlich untersuchen müsste, woran das denn liegt, um vielleicht auch da schon ganz früh entgegenwirken zu können. Wenn man weiß, sind jetzt Mädchen, denen droht eine vorzeitige Pubertät, da könnten wir vielleicht einschreiten und frühzeitig was tun oder eben nicht.
Und was heißt frühzeitig was tun? Was meinst du damit?
Also wir haben medikamentös Möglichkeiten, Pubertät aufzuhalten. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Ganz aufhalten kann man sie nicht. Man kann die Pubertät aber mit einem Medikament, das man einmal monatlich verabreicht, kann man die quasi einfrieren und dafür sorgen, dass die Mädchen noch ein bisschen mehr Zeit haben, um sich weiterzuentwickeln, auch emotional weiterzuentwickeln. Weil für einen Menschen mit WBS, mit 8 die Erste zu sein in der Klasse, die auch noch in die Pubertät kommt und man ist ja sowieso schon so ein bisschen exponiert und fällt ein bisschen auf, das kann ein Riesenproblem sein. Und das ist für viele Familien tatsächlich auch der Grund, Hilfe zu suchen und nachzufragen, ob man nicht mit so einem Medikament ja Abhilfe schaffen kann und Zeit gewinnen kann. Und das ist eben die Frage, das ist im Moment der einzige Ansatz, den wir haben, die Pubertät eben einzufrieren. So mein Traum wäre natürlich, dass ich mit Diagnosestellung WBS schon gucken könnte, in der gleichen Blutuntersuchung, ja, das Risiko ist sehr hoch, dass dann irgendwann in 5, 6, 7 Jahren es zu einer vorzeitigen Pubertät kommt, und ich dann eine Möglichkeit hätte, das zu verhindern. Das ist ein bisschen Träumerei, medizinische Träumerei, aber das gehört ja mit dazu.
Vielleicht können wir ja gleich auch noch mal darüber sprechen, wie so ein Beratungsgespräch aussieht, ne? Also wie so eine Situation ist. Aber vorher würde ich dich doch noch mal bitten, zu erklären oder zu sagen, warum es so wichtig ist, also diese Pubertät einzufrieren. Du hattest es jetzt schon angedeutet, ein wichtiger Aspekt, die Emotionalität und die Situation ja auch nochmal und der Gleichaltrigen eine besondere Rolle zu haben. Was spricht denn noch dafür, das zu tun?
Also das Erste, wie gesagt, hast du gerade schön nochmal zusammengefasst, das ist die Situation in der eigenen Umwelt, im eigenen Erleben und auch der Einschätzung, die oft die Eltern sehr gut spiegeln können. Wie könnte eine junge Dame jetzt damit umgehen, wenn auf einmal die erste Monatsblutung auftritt. Das ist tatsächlich auch einer der 2 Indikationen, die es gibt, mit einem Medikament, so einem Pubertätsblocker zu arbeiten. Die zweite ist das Längenwachstum, weil ich, wenn ich es schaffe, die Pubertät rauszuzögern, quasi noch Zeit schaffe, in der Körper langsamer, aber noch wachsen kann. Und wir können einige Zentimeter Endlänge tatsächlich gewinnen. Wir haben eine ganze Reihe Patienten, bei denen das auch super geklappt hat, die also sowohl emotional davon profitiert haben, weil die dann eben 12, 13 waren, als wir dann mit der Therapie wieder aufgehört haben, die aber vor allem dann auch am Ende größer geworden sind, als sie es geworden wären, wenn wir der Natur einfach ihren freien Lauf gelassen hätten. Das sind so die beiden Hauptaspekte.
Und wie ist es eigentlich mit den Risiken? Weil ich kann mir vorstellen, so eine Hormontherapie ist ja jetzt, kann ja schon so ein größerer Eingriff sein. Da kann man sich so vielleicht vorstellen als Laie.
Also die Risiken sind für eine vergleichbare Hormontherapie eher klein. Die gibt es. Es macht Nebenwirkungen, wie jede Form von Eingriff, die man so macht. Es kann zu einer leichten Schmierblutung kommen. Darüber muss man auch aufklären, weil das kann die Mädchen wahnsinnig erschrecken nach der ersten Gabe dieses Medikaments, dass man ins Unterhautfettgewebe spritzen muss, einmal im Monat. Auch da muss man die Patienten gut darauf vorbereiten, dass die wissen, was da auf sie zukommt. Am langen Ende kann man natürlich an dieser Stelle, wo man das injiziert, auch eine Entzündung bekommen. Das kann auch sein, dass ich gegen Inhaltsstoffe, in denen dieses Hormon oder dieser Hormonblocker ja enthalten ist, dass man dagegen allergisch sein kann. Das ist selten, haben wir aber schon erlebt. Und es gibt tatsächlich auch noch so Verhaltensveränderungen. Man löst quasi nach der ersten Gabe so einen ganz kurzen Pubertätsschub aus und danach friert das Ganze erst ein. Kann also sein, dass auch emotional die Kinder nach der ersten Gabe ja deutlich komplexer und schwieriger zu handeln sind, als sie es vorher waren. Und es gibt auch noch Probleme, dass beispielsweise, wenn man die Therapie dann beendet oder wenn die Mädchen ein bisschen älter werden, es häufiger mal zu Problemen an den Eierstöcken kommen kann, dann, dass sich Zysten bilden können. Das sind aber Sachen, die man dann individuell bespricht. Das Risiko ist deutlich, deutlich, deutlich kleiner als der Benefit, den die Mädels davon haben. Und deswegen, wenn es eine Indikation gibt, dann beraten wir auch dementsprechend.
Okay, wie ist eigentlich so der Ablauf? Also wie kommen die Eltern und wie kommen die vermutlich Jugendlichen in deine Beratungspraxis? Wie ist da so ein typischer, also wie ist so ein typischer Zugang und wie ist so ein typischer Ablauf von so einem Gespräch bei dir?
Also ich vermute ja mal, dass alle, die hier heute vorm Mikro sitzen, die Elke Reutershahn kennen. Die Elke Reutershahn ist, auch wenn ich formal ihr Chef bin, eigentlich meine Chefin. Das heißt, die filtert mit der Petra daheim zusammen über zahllose E-Mails, die die erreichen, Patienten raus. Und wir haben mitunter die Kinder dann bei uns schon stationär zu einer Entwicklungsdiagnostik oder irgendwas anderem. Und in dem Setting versuchen wir dann, solche Fragestellungen schon mit abzufrühstücken. Wir versuchen immer, Blutentnahmen so selten wie möglich zu halten. Und da werde ich dann mit diesen Fragen konfrontiert und versuche dann in Beratungsgespräche auf der Station schon zu gehen, weil die Familien ja eben nicht alle aus Duisburg kommen, sondern die kommen ja aus der ganzen Republik. Und es ist mitunter echt schwierig für Familien dann immer bis zu uns zu gondeln. So kriegen wir eigentlich schon immer ganz gut einige der Fälle ja geregelt. Andere melden sich bei mir per E-Mail oder die Kinderärzte melden sich und rufen im Sekretariat oder in meiner Ambulanz an. Und vereinbaren dann einen Termin, wenn die in einigermaßen erreichbarer Ernährung sind. Ernährung, das ist auch gut. Ernährung, ich habe Hunger. Entfernung sind, wollte ich sagen. Und
apropos, ganz kurze Zwischenfrage, Entfernung. Also ich weiß, ich habe einige Hörer, Hörerinnen auch aus der Schweiz und aus Österreich. Dürfen die sich denn auch bei dir melden?
Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Solange wir uns gegenseitig verstehen können, das kriegen wir in der Regel aber auch gut hin. Was da tatsächlich speziell ist, ist, dass man vorab, bevor man so eine Konsultation dann macht, mit der eigenen Krankenversicherung spricht, dass die das auch übernehmen. Das ist in Deutschland relativ einfach und klar geregelt. Ich weiß, dass wir aus Österreich auch schon einige Patientinnen und Patienten da hatten und aus der Schweiz erinnere ich jetzt tatsächlich nicht ganz spontan. Da muss ich die Elke gleich nochmal fragen. Die rufe ich direkt gleich mal an und frage nach. Nein, also tatsächlich grundsätzlich sind wir dazu übergegangen, die Kinderärzte vor Ort dann zu bitten, wenn wir wissen, da ist ein Patient mit einer speziellen Fragestellung, für uns schon eine Blutuntersuchung zu veranlassen, damit wir nicht zweimal zusammenkommen müssen, weil wenn ich die Patientinnen erst kennenlerne und dann Blut abnehme und dann muss ich warten ein paar Wochen, bis ich die Ergebnisse habe und das Röntgenbild gemacht habe und dann müssen die nochmal wiederkommen, das ist einfach ein Riesenaufwand. Und
gibt es da, entschuldigt, dass ich da noch ein Renngrätsche, was heißt Blutentnahme? Wird die dann, gibt es bestimmte Sachen, die ihr dort abfragt?
Es gibt schon so standardmäßige Abläufe bei uns. Das heißt, wenn die Fragestellung Pubertas praecox ist, das ist der kluge Begriff für vorzeitige Pubertät, dann gibt es so spezielle Labormarker, die wir uns wünschen. Aber wir machen das immer so, dass wir erst am Telefon ein ausführliches Anamnesegespräch machen und eben all die Dinge, die wir gerade eben schon besprochen haben, einmal abklappern. Und dann, wenn wir das wirklich sehen, dass da Handlungsbedarf bestehen könnte, dann nehmen wir Kontakt zur Kinderarztpraxis auf und besprechen das mit denen. Weil letzten Endes soll ja einer immer die Fäden in der Hand behalten. Und das ist optimalerweise ein engagierter Kinderarzt. Und davon gibt es ja sehr, sehr viele, die sich dann auch einbringen möchten und die dann eben mir den Auftrag erteilen, ja, stimmt, lieber Kollege, das und das sehen wir tatsächlich auch. Was sollen wir denn machen? Und in diesem Austausch kommt man super voran, weil wenn mal irgendwas, also wenn so ein Medikament gegeben wird, dann brauchen wir ja auch die Praxis. Das sollen die ja gerne vor Ort machen. Die müssen ja jetzt nicht immer aus Frankfurt bis Duisburg gondeln, einmal im Monat, um das Medikament zu geben, sondern die Idee ist, dass man das Hand in Hand mit der Praxis zusammen macht und denen teilen wir dann natürlich mit, was wir brauchen. Letzten Endes sind das Spezialuntersuchungen, die aber jedes normale Labor auch tatsächlich machen kann.
Okay, und wie ist es dann, die Situation, das klopft an deiner Tür und dann kommen die Personen in dein hoffentlich freundliches Büro und wie ist dann da so ein Ablauf?
Also als erstes verstecke ich mich hinter den Akten. Was könnte ja der Geschäftsführer sein, der um die Ecke kommt? Nein, also tatsächlich, ich weiß ja, wer kommt. Wir haben ein super geführtes eine super geführte Sprechstunde, wo mir meine Mitarbeiterinnen immer schon alle möglichen Sachen in den Termin reinschreiben, damit ich schon weiß, was denn da kommt. Und ganz oft sind dann Blutbefunde und alles Mögliche schon vorbereitet. Und dann holen wir die Familien rein ins Sprechzimmer. Das Sprechzimmer ist auch nicht so das Klassische, was man so aus dem Krankenhaus oder aus der Praxis kennt. Also wir haben da keine Liege. Wir nehmen in diesem Sprechzimmer auch nie selber Blut ab, sondern da stehen große Schränke drin mit allem möglichen Kram drin und ganz vielen Bildern drauf, die die Kinder mitgebracht haben, die malen für uns. Manche habe ich auch selbst gemalt, das erkennt man dann daran, dass die ganz furchtbar aussehen. Sodass also unsere Patienten quasi den Untersuchungsraum mitgestalten dürfen. Und dann sitzen wir zusammen am Tisch. Und grundsätzlich ist das bei mir so, in der Sprechstunde sprechen die Kinder und ich. Und die Eltern sollen erstmal versuchen, nicht zu sprechen. Idee dahinter ist, ich möchte die Kinder gerne kennenlernen und so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie die so drauf sind. Das geht natürlich nicht immer, das geht nicht immer in jeder Situation. Aber mein Auftrag ist, die Frage, mit der die Kinder kommen, so gut zu erklären, dass die Kinder verstehen, was passiert, was ich jetzt vorhabe. Und das Schöne daran ist, wenn die Kinder das verstehen, dann checken die Eltern das in der Regel auch. Und wenn das nicht so ist, dann weiß ich, ich habe die Aufgabe, das nochmal besser zu erklären. Und ich versuche das immer alles dann möglichst angstfrei und offen zu besprechen. Das klappt eigentlich auch sehr gut. Und die Eltern sind ganz oft überrascht, wie klar manche ihrer Kinder die Problematik tatsächlich selber haben und dass die selber eine eigene Einstellung dazu haben, die vielleicht nicht immer die gleiche ist, die die Eltern auch haben. Und das führt dann ganz oft zu so einem ganz spannenden, offenen Gespräch, das wir da führen. Und meine Beraterinnen und Assistentinnen, die dann mit in dem Gespräch sind, die können dann auch immer noch so ein bisschen mit eingreifen. Das hat manchmal auch so was von Stand-up-Comedy, weil wir versuchen, das Ganze auch wirklich mit Freude zu machen. Und am langen Ende gehe ich dann immer die Einzeluntersuchungen durch, die jetzt anstehen, damit die Angst verloren geht vor dem, was da passiert. Wichtig ist dann eben auch der Ausblick, was passiert und was passieren kann und was eben nicht passiert.
Und was ist so meistens das, was am meisten Angst macht?
Blutentnahme. Die Blutentnahme ist das Unbekannte. Was ganz spannend ist, ist, wenn man das schafft, die Kinder wirklich ganz früh schon im wahrsten Sinne des Wortes auf die eigene Seite zu holen, dass man merkt, man ist ja Verbündeter und man ist nicht der Gegner. Dann verliert das Ganze auch schnell an Schrecken. Aber diese Sorge vor Blutentnahmen, das muss man früh mitkriegen. Weil wenn das so ist, dann gehört die Blutentnahme ganz weit nach vorne in den Termin. es gibt Möglichkeiten, Blutentnahmen auch etwas weniger schmerzhaft zu gestalten. Es gibt sogenannte Zauberpflaster, so nennen wir die. Das ist tatsächlich kein Hokuspokus, sondern das ist Creme, die die Haut lokal schlafen lässt, so sage ich den Kindern das immer, so dass der Pieks deutlich weniger zu merken ist. Das muss man nur so eine Viertelstunde bis 20 Minuten vorher drauf machen. Und dann kann man Blut abnehmen. Das kann man also schon, wenn die Kinder ankommen und gewogen werden, gemessen werden, dann kann man das Pflaster direkt kleben. Und dann zu Beginn der Sprechstunde, wenn man mitkriegt, boah, das ist aber ein großer Angstfaktor, sagen die Eltern uns meist ja vorher schon, das wissen wir dann schon. Manchmal schicken wir sogar so Pflaster schon nach Hause zu, damit die das dann auf dem Parkplatz schon kleben können. Und wenn das dann erledigt ist, dann fällt die Anspannung und dann ist ganz viel Lachen angesagt. Muss ich immer schlechte Witze erzählen, davon kenne ich viele.
Oh, erzähl doch mal gleich einen bei der Gelegenheit.
Ja, wie wäre es denn mit was lebt im Wasser und kann rechnen?
Weiß ich nicht.
Der Oktopus.
Ah,
ja,
sehr
schön. Oder wie lange rollt die Orange, bis ihr der Saft ausgeht?
Ah, sehr gut.
Genau. Wer aber lange mit mir arbeiten muss, der kennt die mittlerweile. Deswegen werde ich immer mit neuen Witzen versorgt.
Gibt es da noch einen klassischen Endokrinologen-Witz? Es gibt ja viele über Urologen, aber...
Also tatsächlich kann man natürlich über meinen Berufsstand keine Witze machen, Ingolf. Ich weiß gar nicht, wie du auf diese Idee kommst. Und dann würde ich den natürlich hier nicht wiedergeben.
Gut, ich hätte jetzt welche, aber vielleicht ersparen wir uns auch das. Nochmal, mich interessieren würde, du hattest ja schon gesagt, das eine wäre, dass die, also in der Vorbereitung, was Eltern jetzt tun könnten, diese Zauberpflaster. Gibt es denn noch etwas, einen Tipp, den du geben könntest zur Vorbereitung, sowohl für die Eltern als auch für die Jugendlichen, wenn die zu dir kommen?
Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man sich nicht kennt vorher. Das, was, wenn man zu mir kommt, was immer alle wissen dürfen, ist, dass ich die Kinder genauso behandle, wie ich meine eigenen Kinder auch behandeln. Mein Sohn Mathis hat mich noch gefragt, gestern tatsächlich, ob denn heute der Podcast ist und was ich denn da so alles erzähle. Und die Ronja, bei der ist das auch so, dass die immer ganz interessiert sind. Warum sage ich das? Weil ich immer versuche, den Kindern und den Familien klarzumachen, hey, ihr kommt zu mir in die Sprechstunde und ihr werdet genauso gut behandelt, wie ich das von meinen eigenen Kindern auch möchte. Und wenn man das den Kindern vorher schon sagt, ihr braucht keine Sorge zu haben, da sitzt jetzt nicht der Arzt, der macht dieses und jenes, sondern da sitzt jemand, der kennt sich gut aus und der weiß, was WBS ist und man vielleicht auch vorher schon so ein bisschen bespricht, was da auf einen zukommt. Ganz offen und ehrlich sein, keine Geheimnisse draus machen und bitte niemals sagen, nee, Blut wird nicht abgenommen, weil wenn das dann doch notwendig ist, dann ist das Vertrauen weg. Und das ist was, das wissen wir alle beim WBS, wenn ich das Vertrauen einmal verspielt habe, dann wird es schwierig. Mhm. Na, und ansonsten, nö, also ich glaube, dass man sich jetzt noch sonst besonders vorbereiten müsste, bis auf meinen etwas schwierigen Humor, eigentlich nicht.
Ja, es hört sich für mich ganz wunderbar an und ich bin gerade ganz berührt davon, dass du da auch so offen und freundlich bist. Ich war selber als Kind mindestens zweimal im Krankenhaus und kann mich erinnern, dass das wirklich sehr... also ganz schreckliche Erfahrungen waren und dort auch ein anderer Umgang war. Vielleicht waren die ja auch freundlicher, als ich es erinnern kann. Aber für mich ist es wirklich mit sehr, sehr negativen Gefühlen verbunden. Und toll, dass sich da so viel verändert hat und dass du ja auch da eine andere, einfach einen ganz anderen wertschätzenden Zugang hast, ne? Die Emotionen, dafür offen zu sein. Und zumindest, ich war ja einmal zu Besuch bei euch, auch bei Elke im Krankenhaus, bei Jutta Fehrbeck zum Gespräch. Die waren ja auch schon eingeladen im Podcast und kann nur unterstreichen, dass ihr dort für eine wirklich tolle und für eine Atmosphäre sorgt, dass man sich gut und wohlfühlen kann. Und na klar, können ja Ängste da auch hochkommen, aber dass die sein dürfen und ihr teilt. Also ja, fantastisch, toll, beeindruckend.
Das ist total schön, dass du das sagst, dass das so rüberkommt. Dafür machen wir das Ganze ja auch, weil wir wissen, für alle Kinder mit oder ohne WBS Krankenhaus und für die ganze Familie Krankenhaus ist eine Ausnahmesituation. Es gelingt leider natürlich nicht immer, dass man alle Ängste nehmen kann, aber wenn man so über die Flure läuft, das ist schon, das macht schon Spaß, weil wir haben ja ein großes Privileg. Wir dürfen ja die tollsten Berufssparten der Welt besetzen. Wir dürfen mit Kindern arbeiten und denen helfen, dass denen danach besser geht. Und das lebt die Elke auch. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Tipp, der mir jetzt gerade einfällt. Wenn die Familien Elke und Petra schon kennen oder Jutta oder sonst jemand aus dem Team, dann kann man denen gut sagen, hey, der Dr. Bernemann ist ein guter Freund von denen und der ist genauso wie die Elke auch immer bemüht, dass es nett wird. Ich glaube, das könnte vielleicht auch ein bisschen helfen.
Denn wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, wie bist du denn eigentlich in dem WBS-Zentrum gelandet? In dem Krankenhaus?
Ja, also als ich hinkam, waren wir noch kein wirkliches Zentrum für WBS. Das ist ja jetzt schon 14 Jahre her, dass ich aus Oberhausen damals nach Duisburg gewechselt bin. Und damals hat der Professor Pankau das Ganze ja noch primär gemacht, war da aber schon sehr gut befreundet mit Herrn Seifert, meinem damaligen Chef, der immer noch bei uns ja als Kinderkardiologe tätig ist. Und da die Kinder ja häufiger auch Herzprobleme und Herzthemen haben, hat er eine ganze Reihe Patienten schon mit WBS betreut. Das heißt, wir hatten schon deutlich mehr WBS-Patienten als andere Kliniken. Und darüber, dass Herr Pankau verzweifelt danach gesucht hat, jemanden zu finden, der ihm nachfolgen kann, der das Ganze vielleicht übernehmen möchte und alle Unis schnell weggelaufen sind, weil die gesagt haben, das ist uns zu aufwendig, hat Herr Seifert dann ja die Elke damals sehr intensiv bearbeitet, bis die irgendwann gesagt hat, ja, okay, ich mach das. Und die Elke hat dann in ihrer freundlichen Art mir gesagt, du, wir brauchen ja Hilfe in der Endokrinologie, das ist doch dein Ding, dann machen wir das jetzt zusammen und schwupps war ich drin. Also das ist so ein bisschen wie meine Geschichte, wie ich in die Endokrinologie überhaupt gekommen bin. Dadurch, dass wir zum Zentrum geworden sind, war klar, wir müssen das Ding besetzen und mir hat das auch von Anfang an Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen und das, ja, so war ich drin im Geschäft.
Ah ja, also du warst vorher schon in der Klinik in Duisburg tätig, also ja. In der was für tätig. Ah ja. Ja, sind ja spannende, auch interessante Wege und vielleicht ja auch nochmal interessant, so war der Einstieg von dem Gespräch, dass du da von deinem Kinderarzt damals ganz inspiriert warst, dass du ja, dass ich sagen auch nochmal so Dinge gefügt haben. Okay, ich würde jetzt doch nochmal auf ein medizinspezifisches Thema vielleicht kommen, nämlich Adipositas und Diabetes. Du bist ja nicht nur Endokrinologe, sondern auch Diabetologe. Erstmal, welche Erkenntnisse gibt es allgemein dazu dem Thema WBS? Gibt es da was Besonderes oder Wichtiges? Und erfolgt ja auch so eine Beratung von dir im Rahmen dieses Krankenhausbesuches.
Ja, damit hast du jetzt die Büchse der Pandora geöffnet, weil wenn man mich auf Diabetes und Adipositas und Kinder anspricht, dann muss man sich auf eine ausführliche Antwort einstellen. Das ist ohnehin immer bei mir so. Nein, also um es kurz und knapp zu sagen, es ist so, dass wir vereinzelt Patienten mit Typ-1-Diabetes sehen. Das ist ja die Form von Diabetes, die eine Autoimmunerkrankung ist, für die man nichts kann, die kommt oder die kommt nicht. Die hat nichts mit Ernährung primär zu tun oder Verhalten, sondern eher mit einer Veranlagung. Das sehen wir jetzt nicht wirklich häufiger als bei Menschen, die kein WBS haben. Was wir allerdings sehen, ist tatsächlich das Thema Ernährung. Wir wissen ja, dass Menschen mit WBS durchaus lustbetonte Esser sind und leider eben gerne
aber
auch.
Nicht immer, ne? Am nicht Anfang immer. Ist es ja gerade so, diese Essensschwierigkeiten vielfach.
Genau. Das ist auch tatsächlich ein Problem, was sich dann verändert, aber eigentlich so ähnlich bleibt. Weil wenn wir davon sprechen, dass Kinder schwierig sind anfangs bei der Ernährung und so nur ihre Lieblingsessen haben, die sie essen, das sehen wir tatsächlich später auch. Und sehr oft ist die Ernährung oder immer wieder ist die Ernährung dann auch sehr kohlenhydratlastig. Kohlenhydrate sind ja letztlich auch Zucker. die die Patienten dann zu sich nehmen. Und wenn ich nur Kartoffeln, nur Reis und sonst was esse, klingt das ja jetzt nicht erstmal direkt nach Diabetes, dass da aber ganz viel Kohlenhydrate drinstecken, ist tatsächlich ein Problem. Und was wir sehen, ist, dass tatsächlich losgelöst von der Ernährungssituation viele Menschen mit WBS relativ früh einen auffälligen Zuckerbelastungstest zeigen. Da bekommt man so eine bestimmte Menge an Kohlenhydraten zu essen oder zu trinken und man misst den Blutzucker, wie schnell der ansteigt und wie schnell der wieder abfällt. Und aus Gründen, die wir überhaupt nicht kennen, passiert auch bei Jugendlichen dass die plötzlich eine auffällige Glukosetoleranz haben, also wo das zu lange dauert, obwohl die schlank sind. Das ist sicherlich Gegenstand von oder sollte Gegenstand von weiterer Forschung sein, herauszufinden, woran das denn liegt. Wirklich verstanden hat man das bisher nicht. Aber deshalb sind wir tatsächlich relativ häufig mit solchen auffälligen Zuckerbelastungstests konfrontiert. Die sieht man sonst klassischerweise eben beim Typ-2-Diabetes. Wir haben natürlich auch adipöse Menschen mit WBS, wo man dann sagt, okay, das passt ganz gut zusammen, die scheinen sich nicht so gesund zu ernähren, scheinen da vielleicht an der Schraube Unterstützung zu brauchen, dass sie weniger Kohlenhydrate zu sich nehmen. Aber das sehen wir eben auch bei schlanken Menschen. Und das ist so ein Ding, was uns durchaus zu denken gibt, weshalb Jerike Reutersahn auch eingeführt hat, dass wir grundsätzlich bei allen Patienten ab einem gewissen Lebensalter auch solche Zuckerbelastungstests machen, unabhängig davon, wie schwer die sind, wie der BMI ist. Das ist so die Situation, die wir da sehen. Ja, wir beraten natürlich. Wir würden immer, je nachdem, was wir für Laborwerte sehen und was wir sonst so erhoben haben, würden wir eine Ernährungsberatung bei uns machen, auch eine diabetesspezifische Ernährungsberatung. Da haben wir ein super Team für. Das fällt mir dazu jetzt spontan ein.
Was wären denn Anzeichen für Eltern oder wenn das jetzt jugendliche Erwachsene sind, dass die selber an sich merken, es verändert sich etwas? Woran würden die das feststellen können?
Du meinst in Bezug auf den Diabetes?
Ja. Mhm.
Ja, das ist ein bisschen schwieriger, als das bei diesem klassischen Typ-1-Diabetes ist. Das sind Menschen, die plötzlich häufiger zur Toilette müssen, mehr Durst haben und auffällig werden darüber und einen Leistungsknick haben. Beim Typ-2-Diabetes ist das alles deutlich schleichender. Tatsächlich kann man bemerken, dass man nachts vielleicht mal zur Toilette muss, wo man sonst nicht musste. Das hat damit zu tun, wenn der Blutzucker über 180 steigt, dann taucht auch Zucker im Urin auf und das sorgt immer dafür, dass der Körper Wasser hinterher schiebt, weil der das nicht mag, wenn der Urin auf einmal deutlich konzentrierter ist als vorher. Deswegen nimmt da dieser Harndrang dann auch mitunter etwas zu. Ja, die Gewichtszunahme ist sicher eine Marke, auf die man achten sollte und das Essverhalten, wenn es wirklich mengenmäßig so viel wird. Es ist ein bisschen schwierig, da jetzt so den Finger drauf zu legen, so das ist jetzt der Moment, an dem ich zum Arzt muss, sondern sowas gehört in regelmäßige Check-up-Untersuchungen, die der Hausarzt gut machen kann. Da gibt es ein paar Parameter, die man im Blut bestimmen kann, wonach man gucken kann. Man kann einfach mal nüchtern Blutzucker messen. Würde ich aber jetzt von abraten, das einfach zu Hause mal aufs Geratewohl zu machen, sondern sowas gehört dann immer zum Hausarzt und mit dem überlegt, wie wollen wir es machen, wie kann man sich das angucken.
Und ist denn Diabetologe, ist es eigentlich immer ein Arzt oder gibt es da ein Beraten? Und wie, ja, erste Frage, zweite Frage, wie ist da so das Netzwerk? Sind die in Deutschland relativ weit verteilt, dass man die dann aufsuchen kann? Oder sammelt sich die tatsächlich dann eher bei euch in Duisburg?
Nee, also Diabetologie ist wahrscheinlich das größte Netzwerk von Ärzten, das es gibt. Das ist auch die größte Fachgesellschaft, die es tatsächlich gibt, die Deutsche Diabetesgesellschaft, weil es in Deutschland ungefähr 8 Millionen Menschen mit Formen von Diabetes gibt, also ungefähr 10% der Bevölkerung, davon geht man aus. Deswegen braucht es natürlich auch viele, die das versorgen können. Und dafür gibt es spezialisierte Ambulanzen, so wie wir die haben, aber es gibt vor allem Schwerpunktpraxen, gerade für Erwachsene. Wir haben in Duisburg einige Schwerpunktpraxen, die wirklich nichts anderes machen, als Menschen mit Diabetes zu betreuen. Wobei die Betreuung in der Kinder- und Jugendmedizin immer ein bisschen anders ist als die in der Erwachsenenmedizin. In der Kinder- und Jugendmedizin ist es so, dass wir uns diesen Luxus erlauben, jeden Patienten wirklich komplett mit Diabetesberaterin und Diabetologe zeitgleich zu beraten. Das nehme ich mir einfach raus, dass ich das so machen möchte. Das machen eigentlich fast alle Ambulanzen, die ich so kenne, auch so. In der Erwachsenenmedizin ist die Flut von Patienten einfach dermaßen riesig, dass man das gar nicht kann. Und da steuert zwar der Diabetologe, der ist immer Arzt tatsächlich, die Therapie, aber die meisten Beratungsgespräche und Schulungen, die machen die Diabetesberaterinnen. Das sind beispielsweise bei uns Kinderkrankenschwestern oder Pfleger, die dann diese Zusatzqualifikationen sich drauf geschafft haben. Und das gibt es in der Erwachsenenmedizin auch. Und die sind einfach super spezialisiert auf all die Fragen des Alltags. Ich kann das drumherum super erklären, also bilde ich mir zumindest ein, dass ich es einigermaßen erklären kann. Und die Beraterinnen sind die, die die echten Fragen des Alltags und des Lebens lösen. Und die gehen dann manchmal auch in Einrichtungen und Schulen da und erklären da Dinge. Gerade jetzt auch für Menschen mit WBS kann das eine super Sache sein, in die Werkstatt zu gehen, beispielsweise, wo die beschäftigt sind und da so ein bisschen für Aufklärung zu sorgen. Je nach Bundesland gibt es da auch Töpfe für, wie das gefördert wird. Das ist im Süden der Republik deutlich besser als bei uns. Aber hier in NRW läuft das gerade an, dass da ein paar Fördermittel für freigesetzt werden, dass man tatsächlich auch diese Schulungen machen kann in den Schulen oder Einrichtungen.
Ich kann mich erinnern, beim letzten WBS, beim Wissenschaftlichen Beirat, da wurde eine Idee vorgestellt, dass es eine Art Kur gibt oder Reha-Einrichtung, die spezialisiert sind, ne, insbesondere für adipose Personen auch mit WBS. Kannst du dazu vielleicht noch mal ein Wort zu sagen? Oder war das nur so eine Idee, die man sich so ausgetauscht hat?
Nee, das ist tatsächlich ein Riesenthema. Die Adipositas ist eines der größten Probleme, das uns generell gesellschaftlich begleitet, das aber für Menschen mit besonderen Bedürfnissen noch mal besonders schwierig wird. Weil es ist ja so schon für viele Menschen schwierig, am Verhalten was zu verändern, was mich dazu gebracht hat, dass ich vielleicht mit Mitte 40 deutlich übergewichtig bin. Das umzustellen ist schon schwierig, dass ich dann Sport einführen muss, die Ernährung umstellen muss und vor allem mein Verhalten verändern muss. Das kriege ich bei einem Menschen mit ohnehin Themen in seinem eigenen Verhalten natürlich umso schwieriger platziert. Deswegen ist so eine klassische Kurmaßnahme, wie es die für Menschen gibt, die motiviert sind, etwas an der eigenen Adipositas zu verändern, ist so eine normale Kur gar nicht geeignet, sondern ich muss ja auf diese spezielle Situation eingehen. Und unsere Idee war, mit einer Klinik ein Konzept zu entwickeln, dass die vielleicht zweimal im Jahr so eine Kur für eben Menschen mit WBS anbieten. Ich habe über die Jahre festgestellt, dass die Ideen, die man hat, gerne auch sehr positiv angenommen werden. Und ich habe auch eine Klinik, die das mit uns entwickeln würde und machen würde. Aber man braucht einen sehr langen Atem und sehr viel Geduld, weil da spricht man nicht von Wochen oder Monaten, sondern spricht man von Jahren, indem man ein Therapiekonzept schreiben muss, genehmigen lassen muss, die Krankenkassen ins Boot holen muss und, und. Und leider sind die Krankenkassen jetzt nicht immer so strukturiert, dass sie uns nur vorwärts helfen, sondern oft auch mit beiden Füßen auf der Bremse stehen, weil die natürlich dann sagen, Mensch, wie viele sind denn das? Das sind ja nur 20 Patienten im Jahr, die dafür in Frage kommen. Müssen wir dafür den Aufwand treiben? Und ich habe ja nur 3 in meiner Kasse. Ist ein Riesenthema, ist ganz, ganz politisch besetzt und ganz schwierig. Aber die Adipositas ist jetzt eine anerkannte Erkrankung. Das ist recht neu. Das macht jetzt ganz viele Türen neu auf für Programme, die man entwickeln und aufsetzen kann. Die Adipositas auch bei Kindern ist als Erkrankung anerkannt, die man behandeln muss.
Was heißt anerkannt? Ist es jetzt im ICD dann
Genau, das wird noch kommen. Oder? Also das ist okay. Das, was jetzt als nächstes ansteht. Und dann werden die Krankenkassen quasi, ist das deren Job, die Behandlung auch tatsächlich finanziell so zu unterstützen, dass man sich ein Team aufbauen kann, das dann helfen kann. Weil wir haben jetzt bei uns in der Klinik beispielsweise ein Adipositas-Programm für Kinder entwickelt. Ich habe vor 7 Jahren, glaube ich, das zum ersten Mal ausgesprochen und habe nicht gewusst, was da auf mich zukommt, wie unglaublich schwierig das ist, so ein Team aufzustellen und dann die Krankenkassen zu motivieren, uns da auch wirklich zu unterstützen. Wir haben das Riesenglück, dass wir in NRW 3 Kassen mittlerweile noch haben, die uns da sehr unterstützen und da sehr vorangehen, die ich jetzt namentlich nicht nennen darf, aber wer sich mal ein bisschen schlau macht, der stolpert sehr schnell darüber, wer das ist, die uns da immer schon unterstützt haben, sodass ich jetzt ein eigenes Programm habe, aber ich muss mich für jeden Patienten mit jeder Krankenkasse auseinandersetzen. Macht ihr das? Unterstützt ihr uns? Es geht ja nicht darum, Geld damit zu verdienen, sondern die Leute, die die Schulung machen, die dafür zu bezahlen. Und das ist sehr frustrierend, das ist sehr anstrengend. Ich glaube, das weiß jeder, der auch beim Thema WBS sich engagiert. Es ist unglaublich schwierig, Krankenkassen zu bewegen, Leute zu bewegen, für die seltenen Erkrankungen wirklich was zu tun. Aber ich wage jetzt einfach mal diese freche Prognose. Ich glaube, in 2-3 Jahren können wir spätestens, also beim übernächsten Bundesverbandstreffen, werden wir, glaube ich, was präsentieren können, wo wir dann sagen können, hey, wir haben jetzt ein Konzept, wo wir Menschen mit WBS und Adipositas hinschicken können. Das setze ich jetzt einfach mal so als Leuchtpunkt.
Wow, hört sich, toll an. Vielen Gesprächen mit Eltern, die ja auch erwachsene Kinder und Jugendliche haben, die im Bereich von Adipositas sind, das ist natürlich auch so ein schwieriges Thema. Denn einerseits wünscht man sich ja oder will man ja zugestehen, auch Eigenständigkeit bei der Entscheidung, also dass wer erwachsen ist, sich auch sein Lebensmittel einkaufen kann, die er möchte, und dann sind es manchmal eben nicht die gesunden oder nicht weniger zuckerfreien, ne? Und dass dann ihre Eltern da ganz schön in der Auseinandersetzung stehen, ne? Oder sagen, sie haben dann manchmal die Diskussion, wenn die Kinder ja schon im selbstständig wohnen oder im betreuten Wohnen sind, dass dort eben weniger darauf geachtet wird. Und wenn sie kommen und sagen, ist doch nicht dies, ist doch nicht das, kommt es dann auch einfach mal zu Konflikten. Also auch das ist ja nochmal ein eigener oder ein größeres Thema, ne, in diesem ganzen Fragen von Adipositas, richtige Ernährung und so weiter.
Ja, einmal im Thema Ernährung, aber auch generell finde ich ein Thema, was uns alle ja beschäftigt. Es gibt so einen klassischen Satz, den ich immer versuche, den Eltern zu sagen: Denken Sie dran, Sie sind nicht die Therapeuten, Sie sind die Eltern. Mhm. Das ist aber so schön und einfach gesagt, gerade bei Menschen, die eben mit besonderen Bedürfnissen ohnehin auf die Eltern angewiesen sind. Wie oft sehen wir das, dass Eltern mit 70 mit ihren erwachsenen WBS-Kindern bei uns stationär sind, immer noch in Betreuung, immer noch begleiten, die dann 40, 45 sind, weil sie einfach diese Therapeutenrolle und Betreuerrolle nie haben ablegen können, weil es da eben kein Netzwerk für gibt. Und das ist eine besondere Herausforderung, der wir alle uns als Gesellschaft stellen müssen und wofür ja auch unter anderem dieser Podcast dient, um einfach mal anderen auch zu zeigen, wie toll die Arbeit ist mit WBS, aber wie anspruchsvoll das eben auch ist, den Familien weiterzuhelfen, denn das ist ja unser Job.
Mhm. Ich habe jetzt noch einen kleinen, also bleibt beim Thema Gewichtsreduktion auch durch medikamentöse Therapien. Kannst du vielleicht dazu noch ein paar Worte sagen?
Die viel beschriebene Abnehmspritze. Also die Medikamente, die es da gibt, sind Medikamente zur Behandlung von Typ 2 Diabetes. Dafür sind sie entwickelt worden und die wirken da auch tatsächlich sehr zuverlässig. Leider ist es so, dass es mittlerweile mehr so als Lifestyle-Medikament eingesetzt wird und riesen Einfluss übrigens nimmt auf die Produktion von anderen Medikamenten, nämlich beispielsweise Insuline, die deutlich weniger hergestellt werden, die ich aber zur Behandlung von Diabetes brauche, weil die Pharmaindustrie damit natürlich viel Geld verdienen kann. Ja? Diese Medikamente wirken super, weil sie auch von ihrer Idee an verschiedenen Punkten ansetzen. Die reduzieren das Hungergefühl im Gehirn tatsächlich. Die sorgen dafür, dass die Magen-Darm-Passage langsamer wird, also dass der Magen langsamer leer wird. und das Insulin schneller ausgeschüttet wird. Also eigentlich ein total pfiffiges Medikament. Das Problem ist, erstens, ich muss es spritzen. Das Problem zweitens ist, es ist sehr teuer und wird eben nur dann von den Krankenkassen finanziert, wenn man gute Argumente hat. Und gute Argumente sind nicht, ich bin zu schwer, sondern ich habe einen Diabetes. Ansonsten sagen die Kassen, das ist ein Lifestyle-Medikament. Sie können das auch durch Verhaltenstherapie und durch andere Maßnahmen genauso erreichen. Und dann wird es wahnsinnig teuer. Das nächste Problem ist, wenn man das nach aktueller Datenlage, kann man das nicht mal für ein paar Monate machen und hört dann wieder auf, sondern wenn ich damit anfange, muss ich es auch immer weiternehmen, weil sonst das Gewicht nach Lage der Dinge komplett wieder zurückkommt. Also quasi wie so ein Jojo-Effekt. Bisschen wissenschaftlich ein bisschen anders, aber ist so. Und weitere Probleme sind, das Zeug macht durchaus erhebliche Nebenwirkungen. Das kann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung machen, das kann Leberwerterhöhungen machen. Das macht quasi immer Probleme im Magen-Darm-Trakt von Blähungen bis Durchfall, Bauchschmerzen, Antriebsarmut und so weiter. Das heißt, diese Symptome werden mit der Dauer der Therapie ein bisschen besser, verschwinden manchmal sogar wieder. Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung aber nie. Wenn die einmal da ist, dann darf man das Medikament nicht mehr weitergeben. Man muss das ganz zuverlässig nehmen. Man darf da keine Therapiepausen machen, sonst kriegt man ein Problem. Also auch da zum Thema Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, das zu überwachen, dass das auch wirklich stattfindet. Sonst werden nämlich die Nebenwirkungen viel, viel stärker. Ist also ein Medikament, das mit Bedacht eingesetzt werden muss. Es ist ein erster Schritt, der, ich glaube, gerade Menschen mit WBS mittelfristig helfen kann. Ganz aktuell aber noch schwer dran zu kommen und sicherlich nicht der erste Schritt, den man gehen muss, sondern der erste Schritt sind immer versuchen, die Zufuhr von Lebensmitteln einzuschränken, zu gucken, dass man eben an der Ernährung was optimiert, an der Bewegung vor allem was optimiert. Das hat den größeren Effekt, weil die Spritze funktioniert auch nur, wenn ich mich vernünftig ernähre. Sonst funktioniert das nämlich auch nicht.
Okay. Ja, es sind ja eine ganze Menge Gründe, die dagegen sprechen, ne, zu nutzen. Ne, zu
es kann auch ein Segen sein. Ne? Also ich hätte spontan auch 2-3 Patienten im Kopf, wo ich weiß, das werden wir anders gar nicht hinkriegen und die können sich gar nicht mehr bewegen, weil die schon so schwer übergewichtig sind, dass die aus dieser Teilhabe komplett raus sind, dass die sozial total deprimiert sind, weil die eben nichts mehr mitmachen können. Und wenn man denen erstmal hilft, da rauszukommen und diese ersten Schritte zu machen und dann Bewegung und dann Motivation reinkommt, dann kann das durchaus auch ein Segen sein. Also ich will das jetzt nicht verteufeln, sondern ich glaube, das ist eine Medikation, wo man sich einfach sehr, sehr gut überlegen muss, ist mein Kind oder bin ich selber dafür der richtige Patient? Oder habe ich erst noch ganz andere Möglichkeiten, wie so eine Kurmaßnahme, wenn wir das auf die Beine gesteckt kriegen, was vielleicht viel langfristiger und grundsätzlicher ein Lösungsansatz ist.
Vielen Dank. Dann bleibt für mich thematisch noch ein größeres Thema, was wir schon ein bisschen gestreift sind, nämlich Wachstum und Pubertät. Und damit einhergehend auch die Frage Geschlechtsreife, Empfängnisverhütung und so weiter. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen? Gibt es aus deiner Perspektive Besonderheit im Kontext von WBS zu dem Thema Pubertät, Empfängnisverhütung?
Also ganz spannend, dass du jetzt zu dem Thema noch kommst, weil ich habe schon gedacht, du vergisst es vielleicht. Warum sage ich das? Weil interessanterweise, es geht ja ganz viel um Hormone in der Sprechstunde, die ich mache. Ich werde mit dieser Frage Empfängnisverhütung quasi nie konfrontiert. Ich glaube, 98% dieser Fragen landen bei Elke oder bei Petra oder bei der Psychologin und werden dann dort besprochen. Und bei mir sind das dann immer schon so vorselektierte Themen. Ich habe natürlich, wie du merkst, zu allem irgendwie auch meine eigene Meinung und weiß auch, wo ich mir Tipps holen kann, wenn ich dann mit doch Fragen konfrontiert werde, wie eben Verhütung. Das Erste, was man grundsätzlich, glaube ich, immer sagen sollte, ist, Kondome sind wichtig, müssen aber richtig angewandt werden. Das heißt, erstmal muss ich sicher sein, dass das auch jeder weiß, wie man es macht. Sie sind aber keine sichere Empfängnisverhütung, sondern wenn, sind sie vor allem eine gute Hürde für Geschlechtskrankheiten. Das heißt, ja, ist was, was wir absolut, wenn wir angesprochen werden, auch sagen, das ist sinnvoll und notwendig, aber als alleinige Empfängnisverhütung für Menschen mit WBS sicherlich schwierig. Es gibt verschiedene Medikamente, die ja dann in der Regel die Frauen einnehmen. Da gibt es so Kombinationspräparate, kombinierte Präparate, die sonst gerne auch verordnet werden. Die sind bei Frauen mit WBS nicht angesagt. Hintergrund ist, dass die Angiopathien, also Probleme mit den Gefäßen, die die jungen Frauen sowieso häufiger und schneller kriegen können, wahrscheinlich fördern und zu noch mehr Gefäßverschlüssen, also Thrombosen führen können. Deswegen sagen wir da klar nein, sondern wenn, dann niedrig dosierte gestagenhaltige Präparate zu nehmen. Da gibt es auch so ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann die durchnehmen, man kann die immer mit einer einwöchigen Pause nehmen. Als ich mit der Elke über das Thema zuletzt gesprochen hatte, sagte die, das war mir jetzt ganz neu, man kann auch sowas besprechen, dass man das mal für 3 Monate einnimmt und 2 Monate nicht, um so einen gewissen hormonellen eine Stabilität beizubehalten. Das muss man sicherlich mit dem betreuenden Gynäkologen besprechen. Das ist eine sinnvolle Sache. Und dann gibt es Spiralen, Kupferspiralen oder auch so hormonhaltige Spiralen, die dann letztlich die Einnistung verhindern können. Das haben wir mitunter hier auch schon mit betreut, dass wir dann je nach Situation, die tatsächlich auch in Sedierung eingelegt haben und das dann bei uns gemacht worden ist. Das ist ein recht sicheres Vorgehen, schützt aber natürlich dann auch wieder nicht vor Geschlechtskrankheiten, muss man auch dran denken. Und wenn man das ganz verlassen will, gibt es noch das weite Feld der Sterilisation. Das ist eine irreversible Form der Empfängnisverhütung, worüber man natürlich auch nachdenken kann. Was aber nicht so ganz so einfach ist, man muss immer dran denken, unsere erwachsenen Frauen oder Männer sind ja immer betreut. Das heißt, auch wenn es die Eltern sind, aber die Patienten dann ja über 18 sind, brauchen dafür eine familienrichterliche Zustimmung, dass man so eine Sterilisation durchführt. Die wird dann auch erfolgen. Also ich habe Elke extra nochmal angesprochen und gefragt, ob sie das schon mal erlebt hat, dass es da keine Zustimmung zu gegeben habe. Sie sagte, sie erinnert da jetzt keinen Fall. Aber das muss man auf jeden Fall, sagen wir mal, rein rechtlich bedenken, wenn man sich denn gemeinschaftlich zu diesem Schritt entschließt und sagt, Sterilisation, das wäre uns das Liebste, sowohl Patientin oder Patient als auch Betreuende, dann muss da eine richterliche Zustimmung erfolgen.
Ja, das ist, ja, ist natürlich schon ein sehr, sehr weitreichender Eingriff.
Ja.
Also es ist schon, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass da einige Hürden eingebaut sind, auch rechtlich oder zum Schutz der Person.
Genau.
Nach all den Ausführungen jetzt von dir, habe ich jetzt auch so mitgenommen, dass mit dem Pubertät oder nach der Pubertät ja einige Umbrüche passieren. Ne? Und von daher sich viele Dinge nochmal ändern können. Du hattest es am Anfang ja gesagt, die Hyperkalzämie beispielsweise, die kann sich verliert sozusagen ganz an Bedeutung. Und wenn ich jetzt in anderen Rahmen stelle, das Thema Geräuschempfindlichkeit, beschreiben ja viele Eltern, dass sich nach der Pubertät wesentlich verbessert die Situation. Gleichzeitig haben wir so eine große Veränderung, kann ich mich erinnern, dass ich jetzt besprochen hatte, auch mit eurer Physiotherapeutin, also der Ergotherapeutin, dass dort der Übergang stattfindet. Vorher haben die Kinder eher so eine Hypofunktion auch der Muskulatur, ne? Und wird dann eher so eine Verfestigung, also zu so einer Erstarrung. Also offensichtlich passiert ja da sehr viel in diesem Entwicklungszeitraum. Hast du jetzt insbesondere, der sich eben mit Hormonen beschäftigt, dafür eine Erklärung oder siehst du da einen Zusammenhang?
Boah, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Einen unmittelbaren Zusammenhang glaube ich eher nicht. Normalerweise denkt man ja, dass wenn so eine hormonelle Veränderung wie die Pubertät, was Wilderes passiert ja nie in unserem Körper. Es sind so eine tiefgreifende Veränderung äußerlich wie innerlich auch, wie man wahrgenommen wird. Wenn dieser Prozess erstmal abgeschlossen ist, sehen wir sehr häufig, dass mit oder ohne WBS viele Erkrankungen sich erstmal stabilisieren und erstmal glatter laufen. Manchmal ist es sogar so, dass ein Asthma, das Patienten hatten, nach der Pubertät plötzlich deutlich besser läuft. Wir sehen bei den Kindern mit Typ 1 Diabetes, dass die viel, viel weniger Schwankungen in ihrem Blutzucker haben, weil das Ganze jetzt sehr gleichmäßig und regelmäßig läuft. Dass ich darin die Veränderungen, die du gerade beschrieben hast, dadurch erklären könnte, kann ich nicht sagen. Würde mir jetzt nicht spontan einfallen, ja klar, das ist doch, liegt doch daran, dass jetzt mehr Östrogen da ist oder mehr Testosteron oder sonst was. Nee, da müsste ich mir was zusammenstricken, was auf jeden Fall nicht untersucht ist. Was vielleicht aber eine Aufgabe für die Zukunft ist, dass genau diese Sachen, diese Aspekte zusammenzuwürfeln und zu gucken, woran könnte es denn liegen. Dafür braucht es eine gute Datenbank, dafür braucht es eine gute, ja auch vorausblickende und zurückschauende Analyse von all den Dingen, die wir schon haben. Weil wir ja so viele Patienten bei uns hatten, können wir vielleicht in ein paar Jahren mehr darüber sagen, aber im Moment wäre das so ein bisschen konfabuliert.
Damit wäre ich jetzt gleich bei der Forschungsfrage. Du bist ja auch in der WBS-Forschung aktiv. Was wäre jetzt aus deiner Sache, aus deiner Perspektive eine offene Frage oder ein Thema, was ganz ja, dringlich erforscht werden sollte? Und ja, leistest du dazu auch gerade einen Beitrag? Und wenn ja, welchen?
Also es gibt, glaube ich, mehrere Aspekte, die ganz wichtig sind. Das erste ist, wir müssen besser werden darin, dass wir auch den Kollegen, die die Kinder und die Erwachsenen mit WBS betreuen, dass die einen Leitfaden an die Hand kriegen. Wann muss ich wen involvieren? Wann brauche ich den Kardiologen? Wann brauche ich den Endokrinologen? Wann brauche ich den Physiotherapeuten und so weiter? Dafür sind wir schon seit Jahren daran, eine Leitlinie, auch eine internationale Leitlinie zu platzieren. Das ist aus verschiedenen Gründen sehr viel schwieriger, als das für den Laien wirken mag. Da spielen auch manchmal wieder politische Sachen mit einer Rolle, die müssen weg. Ja, also wir müssen das einfach hinkriegen. Da sind wir selber mit involviert, die Elke an einigen Stellen, ich an einigen Stellen, unser Kinderanästhesist, der Christian Gernot. Wir versuchen jetzt all die Daten, die wir haben, auch offensiver zu publizieren, damit man daran nicht mehr vorbeikommt und klar wird, jeder kann sich daran orientieren. Und wir müssen es auch so machen, dass die Familien das verstehen, weil am langen Ende sind es dann oft die Familien, die es eben mitsteuern. Das Zweite ist, wir brauchen dafür eine tolle, das habe ich gerade schon angerissen, eine tolle Datenbank. Wir müssen all die Daten in eine Form bringen, dass jeder, der mit WBS zu tun hat, auch Zugriff drauf haben kann, beziehungsweise selber Daten einpflegen kann, sodass wir überhaupt mal rausfinden, wo könnten denn Forschungsschwerpunkte sein. Wir sind beispielsweise ganz zufällig über unsere Radiologen drüber gestolpert, dass Menschen mit WBS überzufällig häufig ein zusätzliches Rippenpaar haben. Einfach weil wir relativ viele Menschen mit WBS geröntgt haben. Und sehr viele von diesen Patienten haben eine Skoliose. Also je häufiger ich ein zusätzliches Rippenpaar habe, umso schneller kriege ich eine Skoliose. Und das sind so Sachen, glaube ich, als kleines Beispiel, die man aus so einer Datenbank mit richtigen Datenexperten rausfiltern kann. Und das ist das, wo wir, die Elke und ich, mit Unterstützung gerade relativ intensiv dran arbeiten, dass wir diesen riesigen Datenschatz, den wir schon haben und den wir noch erheben, für unsere Patienten nutzbar machen. Das ist so das A und O, glaube ich, jetzt der nächsten 1 bis 2 Jahre.
Okay, kannst du ganz kurz noch sagen, was ist eine Skoliose?
Eine Skoliose ist, wenn die Wirbelsäule nicht gerade steht und in ihrem normalen Schwung quasi dasteht, sondern eine seitliche Verschiebung, Verkippung oder Verkrümmung hat und dadurch es zu einer Körperfehlhaltung kommt.
Vielleicht hast du die Frage ja schon eben beantwortet, aber vielleicht kommt ja auch noch eine andere Facette dazu. Am Ende stelle ich natürlich mal die Wunschfrage. Was würdest du tun mit einem Koffer voller Millionen? Gerne im Bereich Forschung, aber auch im Bereich Anwendung oder wo auch immer dir der Sinn danach steht. Wo würdest du das Geld investieren?
Also als allererstes habe ich natürlich gedacht, ich bräuchte dringend einen kreativen Mittelfeldspieler für Schalke 04, aber das ist ja nicht Forschung, das ist ja eher, ja doch, das ist Zukunftshoffnungsforschung. Ja, ich glaube tatsächlich, das, was, woran ich es investieren würde, und da bin ich jetzt mal ganz egoistisch, wäre in Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit von Elke, dass die wissenschaftlichen Support kriegt, diesen riesen Datenschatz zu heben, in eine Form zu gießen, dass auch die Kollegen beispielsweise in Heidelberg, die fantastische Arbeit mit WBS machen, mit gerade mit kardialen Problemen, also mit Herzproblemen, dass wir gemeinschaftlich diese Daten alle in einen Topf fließen lassen können und wir dann Leute daraus finanzieren können, die dann Projekte daraus ziehen und darüber finanziert werden können. Dafür würde ich die Millionen zur Verfügung stellen. Ich glaube, da würden ganz tolle Sachen bei rauskommen.
Ja, hört sich auf jeden Fall realistischer an, als einen guten Stürmer für Schalke 04 zu finden. Entschuldige bitte diesen leichten Seitenhieb. Ansonsten, ja, weiß ich, du hast jetzt gleich noch Aktivität als Tennis-Coach oder als Teamchef oder was machst du da?
Genau, ich bin, sagen wir mal, auf Umwegen zum Mannschaftsführer der Tennismannschaft meiner Tochter Ronja geworden. Und ich vermute, dass ich den Mattes gleich auch mit hinnehmen darf. Der hat nämlich auch mit Tennis angefangen und unterstützt sie jetzt, wo er kann. Und werde die Wolken beiseite schieben und dann mir anschauen, wie die Mädels sich gegenseitig die Filzkugel übers Netz zuspielen.
Wow, hört sich cool an. Ich drück euch allen die Daumen, dass das ein tolles Tennisspiel wird oder Turnier oder Punktspiel, oder?
Ein Turnier, genau.
Ah, Turnier, ja, wunderbar. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für das total interessante, spannende Gespräch. Ja, wir haben ja wirklich viele Themen jetzt hier abgerockt, medizinische, die du einfach toll rübergebracht hast. Und ja, hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Und dann hoffentlich bald mal wieder.
Sehr gerne, Ingolf. Vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Okay, dann schöne Grüße auch an die Kollegin aus Duisburg.
Richtig aus. Danke.
Das war Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an. Thank you.